Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du willst jetzt zu mir reden in deinem Wort. Schenke mir innere Ruhe und deinen Heiligen Geist, damit ich auf das achte, was du mir sagen möchtest. Nimm alles aus meinen Gedanken, was mich davon abhalten möchte. Ermahne mich, wo es Not tut, vor allem aber tröste mich, wo ich nach Hilfe suche. Amen. Wir nehmen wieder Platz. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, der Herr Jesus, der erzählt einmal eine Beispielgeschichte, in der geht es um einen verlorenen Sohn, wie die Überschrift uns glauben macht und wie die meisten diese Geschichte auch kennen. Aber gerade wenn wir sie kennen, wissen wir, eigentlich geht es in der Geschichte gar nicht um einen verlorenen Sohn, sondern um zwei. Aber selbst dieses Wissen bildet nicht ab, was der Herr Jesus mit diesem Gleichnis sagen möchte. Jesus möchte unseren Blick weniger auf die beiden Söhne als vielmehr auf das Verhalten des Vaters lenken. Denn mit dem Vater und dessen Verhalten spiegelt er die Liebe und den Umgang des himmlischen Vaters zu uns und mit uns ab. Zweimal erwähnt Jesus innerhalb des Gleichnisses von dem verlorenen Sohn, dass er wiedergefunden wurde, nachdem er verloren gegangen war. Und deshalb soll dies auch das Thema dieser Betrachtung sein. Der Verlorene ist wiedergefunden. Das Haus des Vaters steht ihm wieder offen. Offen sollte ihm nun auch das Herz des Bruders sein. Der Verlorene ist wiedergefunden. Das Haus des Vaters steht ihm wieder offen. Hören wir nun den ersten Abschnitt aus Lukas 15. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Der jüngere Sohn des Vaters in Jesu Gleichnis, der ist so ein richtiger Lebemann. Er weiß ganz genau von dem Erbe, das der andere, der ältere Bruder einmal bekommt, wird er nicht viel haben. Der ältere wird den Hof erben und wird ihn weiter betreiben können. Dem jüngeren bleibt das Drittel, das ihm zusteht, in Bar. Und da kommt er auf die Idee, warum soll er warten, bis es soweit ist? Er könnte doch gleich den Vater bitten, dass er ihm das Erbe auszahlt. Der Vater versteht das Anliegen des Sohnes, geht darauf ein und gibt dem Jüngeren das dem zustehende Drittel. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, sagt Jesus weiter. Statt also das Geld vernünftig anzulegen oder zu investieren, um seine Zukunft zu sichern, gibt er es mit vollen Händen einfach aus. Er verprasst es. Er ist ein Lebemann, wie wir am Anfang schon sagten. Aber irgendwann ist auch das größte Erbe einmal aufgebraucht. Und so war es auch bei diesem jüngeren Sohn. Das Geld war alle. Und nachdem das Geld alle war, waren die Freunde weg. Denn es waren keine Freunde, sondern nur Saufkumpanen. Also, wie sollte es weitergehen? Jesus sagt es uns. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben, und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Er, der in Jesu Gleichnis ganz gewiss ein Jude ist, Der verunreinigte sich schon dadurch, dass er zu diesem Mann des Landes ging, nämlich einem Heiden. Aber es kam noch schlimmer. Er verunreinigte sich besonders auch durch den Umgang mit den Schweinen, denn die Schweine gehörten nach Gottes eigenem Urteil zu den unreinen Tieren für die Juden. Und dieser verlorene Sohn, der war jetzt so runtergekommen, dass er nicht bloß die Schweine hütete, sondern er wollte auch noch das Futter mit ihnen teilen. Jesus sagt, wie es weitergeht. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Er weiß ganz genau, er hat das Recht der Kindschaft verloren. Er hat es verwirkt durch sein Verhalten. Und er weiß auch, er kann nicht mal Knecht sein. Denn nach damaligem Recht gehörte der Knecht zur Familie. Allerdings nicht mit denselben Rechten wie die Kinder. Also wenn überhaupt eine Möglichkeit für ihn bestünde, bei seinem Vater zu wohnen und zu leben, dann höchstens als Tagelöhner, indem er dort arbeitet und am Abend des Tages das Geld bekommt. Und er legt sich einen Plan zurecht und überlegt sich, wie er den Lebenslauf vor seiner Bewerbung auf den Punkt bringt. Und Jesus nennt uns diese Gedanken. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ist dir aufgefallen, welche Spannung Jesus aufbaut in der Geschichte? Ist dir aufgefallen, mit welchem Ernst er die Lage dieses jüngeren Sohnes beschreibt? Wie weit er abgekommen war vom rechten Weg? Wie runtergekommen er war? Wie tief gefallen? Jesus beabsichtigt etwas damit, nämlich in dem Moment, wo er den jüngeren Sohn so tief verloren schildert, erscheint der Vater mit seinem Umgang an diesem verlorenen Sohn noch viel größer und herrlicher. Und das ist es, was der Herr Jesus bezweckte. Und so lesen wir, und der Sohn machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wieder fällt etwas auf. Der Vater, der hat scheinbar schon lange auf seinen Sohn gewartet. Er kannte ihn. Eltern kennen ihre Kinder. Und so auch dieser Mann hier, der kannte sehr deutlich sein Kind. Und er wusste, was er mit dem Erbe machen würde, wenn er sich nicht gewaltig geändert hätte. Und so hielt er Tag für Tag Ausschau nach ihm. Und dann endlich, eines Tages war es soweit, da machte er am Horizont in der Ferne eine Gestalt aus, die konnte sein Sohn sein. Die hatte gewisse äußere Ähnlichkeit mit ihm, auch wenn er total runtergekommen ausgesehen haben mag. Und als er ihn so sieht, da geht es ihm durch und durch. Welcher Vater könnte das nicht verstehen, wenn er sein Kind so sehen würde? Und was tut der Vater? Der läuft los. Der rennt los dem Sohn entgegen und hört zwar noch die ersten Worte von ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber all das, das sagt der Sohn nicht etwa so, wie er sich's vorgenommen hatte, niederkniend vor dem Vater. Nein, dazu war es gar nicht gekommen. Denn der Vater kam an und schloss ihn in seinen Arm und küsste ihn. Was für eine Liebe steckt in dem Vaterherz. Und wohlgemerkt, mit diesem Vater bildet Jesus deinen und meinen himmlischen Vater ab. Er geht so mit uns Sündern um. Er schließt uns in seine Arme und er liebt uns von Herzen. Der Sohn kommt gar nicht dazu, seine Bewerbung auszusprechen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner, sondern Jesus fährt fort. Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Man merkt richtig, der Vater, der hat die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass der Sohn wieder kommt, und irgendwie fehlte ihm etwas, als er nicht da war. Jetzt aber, wo er da ist, da ist der Zeitpunkt gekommen, um ein großes Fest zu feiern. Er freut sich über den heimgekehrten Verlorenen, der wiedergefunden ist. Er schließt ihn nicht bloß in die Arme, sondern er lässt ihm ein Festkleid bringen. Ein Festkleid, das hatte etwa die Bedeutung damals wie heute eine Auszeichnung, ein Orden. Und er lässt ihm den Ring aufstecken. Das heißt, er stattet ihn wieder aus mit den Rechten eines Sohnes. Und er lässt Sandalen bringen. Sandalen oder Schuhe, das waren Zeichen der Freiheit. Knechte und Tagelöhner hatten die normalerweise nicht. Der Vater setzt also den Sohn, der nach Hause kommt, wieder ein, als wäre er nie weg gewesen. Er schenkt ihm seine gesamte Liebe, alles, was er vorher auch hatte, und gibt es ihm. Ihr Lieben, so geht der himmlische Vater jedem verlorenen Menschen nach. Er sucht täglich jeden Einzelnen, um ihn ebenso in die Arme nehmen zu können, ihn küssen zu können und ihn reich zu beschenken. Da stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn so ein Verlorener wie dieser Sohn? Meint Jesus nur diejenigen, die sprichwörtlich auf die schiefe Bahn geraten sind, die im Leben abgekommen sind von dem Weg, den man normalerweise gehen sollte und über den sich die Eltern freuen könnten? Redet er von Verlorenen nur von Suchtkranken oder von Leuten, die keinen festen Wohnort haben, die vielleicht unter der Brücke schlafen müssen? Redet er von Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und auf der Suche sind nach einem Obdach, nach einer neuen Heimat? Ja, er redet auch von all diesen, aber nicht nur. Da das Vaterhaus in Jesu Gleichnis die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, abbildet, ist jeder ein Verlorener, der nicht in dieser Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater steht. Und durch Jakobus lässt uns Gott sehr deutlich wissen, was den Menschen aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater ausschließt, was ihn fernhält davon. In Jakobus heißt es: Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und durch Paulus lässt uns Gott wissen in Römer 8, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Wer ist also so ein Verlorener? Wer lebt nicht in der Gemeinschaft mit Gott? Derjenige, der die Sünde lieb hat, der das Gesetz Gottes mit Füßen tritt, der es nicht tut, was er verlangt, oder unterlässt, was es fordert. Der ist ein Verlorener. Wollen wir wissen, wo wir in Jesu Gleichnis zu finden sind, wo er von uns redet, müssen wir uns nur fragen, wie stehen wir zu Gottes Gesetz? Wie stehen wir zur Sünde? Vergessen wir nicht, jede Sünde trennt von Gott. Aber vergessen wir vor allem auch nicht, der Vater steht da und wartet darauf, dass wir wie der verlorene Sohn kommen: Vater, ich habe gesündigt. Und wir dürfen wissen, er möchte uns gerne in die Arme nehmen und uns küssen und, wie gesagt, reich beschenken. Und das Geschenk, was er für uns bereithält, es ist viel wertvoller als ein Orden oder ein Festkleid oder ein Siegelring oder die Sohnschaft hier auf Erden oder die Kindschaft. Es ist vielmehr das Erbe in Gottes Herrlichkeit, das er uns schenken möchte. Das gibt er nämlich zusammen mit der Vergebung unserer Sünden. Gott, der Vater, hält Ausschau nach jeden von uns jeden Tag neu. Wann immer wir aus seiner Gemeinschaft ausgebrochen sind, sucht er uns und geht uns nach. Auch jetzt hier, wo du sein Wort hörst, geht er dir nach und würde dich so gern in die Arme nehmen. Das Vaterhaus steht dem reumütigen Sünder, dem vormals Verlorenen offen. Offen sollte ihm nun auch das Herz des Bruders sein. Jesus erzählt weiter. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Hier wendet sich Jesus nun in der Geschichte an die, die schon längst zum Vaterhaus gehören. Er wendet sich an die, die Christen sind. Aber auch sie könnten möglicherweise noch etwas an ihrem Leben zu ändern haben. Worum es dabei geht, sehen wir in diesem zweiten Teil des Gleichnisses. Der jüngere Sohn hatte sich aus dem Staub gemacht, hatte das Erbe verprasst und ist wirklich ein offenbarer Verlorener gewesen. Aber wie steht es um den Älteren? Als der Jüngere nach Hause gekommen ist, hatte der Vater ein großes Fest bereitet und dafür das für besondere Anlässe gemästete Vieh schlachten lassen. Der ältere Sohn, der freut sich nicht darüber, dass sein jüngerer Bruder wieder da ist und der Vater so ein großes Gewese darum macht und dann noch ein Fest feiert und dann noch das gemästete Tier schlachten lässt. Da wurde er zornig, sagt Jesus, und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus. Wieder wird unser Blick auf den Vater gelenkt. Er ging hinaus. So wie er den verlorenen Sohn, der offenkundig verloren war, gesucht hat und auf ihn gewartet hat, dass er endlich zurückkommt, so wendet er sich jetzt dem zu, der gerade dabei ist, sich ganz offensichtlich auch zu trennen aus dem Vaterhaus. Innerlich hatte er sich schon getrennt, werden wir gleich noch merken. Und deshalb geht der Vater hinaus und will ihn gern zurückhalten, damit er ihm nicht endgültig verloren geht. Und so bittet er diesen, hereinzukommen. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Hier spricht richtig der Missmut raus. Oh, wie wütend ist er auf seinen Vater. Was hat sich da angestaut über die Jahre? Ja, er war zu Hause geblieben. Scheinbar war alles in Ordnung. Er war treu zu seinem Vater, hat den Hof versorgt, gerade so, wie es der Vater erwartet hatte. Alles schien in bester Ordnung zu sein, aber innerlich war überhaupt nichts in Ordnung. Der hat das nämlich nicht gern gemacht, sondern nur aus frommer Pflichterfüllung. Und das kommt jetzt alles hervor. Innerlich hat er sich getrennt von seinem Vater. Und als jetzt auch noch sein Bruder wiedergekommen ist, da kann er den nicht mal Bruder nennen, sondern redet nur noch vom Sohn des Vaters. Und er hält ihm vor, dem Vater, für den schlachtest du das gemästete Vieh und ich habe nicht mal so einen Bock bekommen, der sowieso nur zum Essen da ist. Und der nicht erst lange gemästet wird. Oh, wie brennt es in ihm, wie wütend ist er. Die freundliche Aufnahme des Vaters, die bringt das Fass, das in ihm schon bis Oberkante angefüllt war, zum Überlaufen. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Aus der inneren Trennung wird nun auch eine, die mit Worten sehr deutlich wird. Dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn. Der Ältere hat sich längst aus der ganzen Familie verabschiedet. Nicht bloß vom Vater, sondern auch von der Familie hat er sich getrennt. Das kann der Vater nicht so stehen lassen. Und wie gesagt, Jesus will vor allem die Liebe des Vaters mit diesen Gleichnissen zeigen. Und diese Liebe, die spricht gleich aus den ersten Worten, die er nach dem, was er gerade gehört hat, zu dem älteren Sohn spricht. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn. Was für eine Liebe. Mein Sohn. Er schimpft nicht mit dem. Er macht den jetzt nicht erst runter. Komm mal wieder runter. Überleg, mit wem du hier zu reden hast. Nein, ganz und gar nicht. Er spricht ihn liebevoll an. Mein Sohn. Er erinnert ihn daran, wer er ist. Er ist sein Sohn. Und damit er das versteht, was das bedeutet, ergänzt der Vater: Du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du hast überhaupt gar keinen Grund, dich zu beschweren. Dass du keinen Bock hattest, den du mit deinen Freunden essen konntest, das liegt nicht daran, dass ich ihn dir nicht gegönnt hätte, sondern das liegt einfach daran, dass du nicht darum gefragt hattest. Du hättest können kommen, alles, was mein ist, ist dein. Hättest du nur gefragt, du hättest es haben können. Der Sohn hatte vollkommen aus dem Blick verloren, wie reich gesegnet er ist durch die Gemeinschaft, die er mit dem Vater hatte. Dass ihm alles gehörte. Das hatte er aus dem Blick verloren. Und der Vater spricht weiter: Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Offen bleibt, wie sich dieser Sohn entscheidet. Aber dieses offene Ausgehen des Gleichnisses ist für uns zugleich eine Einladung. Vielleicht haben wir uns in dem, was wir gerade hörten, auch in dem älteren Sohn wiedergefunden. Möglicherweise haben wir ein Problem damit, wie Gott, der Vater, so gnädig und barmherzig umgeht mit Menschen, die offenbare Sünder sind, die das bekannt haben und denen er in Liebe nachgeht. Und wo wir aber ein Problem haben und sagen: Also, ich war doch viel besser als der, ich habe doch viel besser gelebt als der, ich habe Gottes Wort beachtet, ich habe die Gebote geachtet, habe fleißig gebetet, bin zur Kirche gegangen, habe Andacht gehalten und. Mich müsste doch der Vater viel mehr achten und schätzen. Vielleicht ähneln wir dem älteren Bruder. Und es kann sein, dass wir uns schon verabschiedet haben aus der Familie Gottes, weil wir nicht mit dem zufrieden sind, wie Gott uns führt. Und wir sehen, wie er andere führt dagegen. Vielleicht beschweren wir uns über seine Wege, die er für uns erdacht hat. Und gönnen es dem anderen nicht, den Gott reich beschenkt hat. Ihr Lieben, Gott, der Vater, der ruft uns zu: Mein Sohn, meine Tochter. Er möchte gerne, dass wir genauso ein offenes Herz haben für alle Sünder, die umkehren, sich zu Gott wenden und sagen: Vater, vergib mir. Denn Gott, der Vater, der vergibt von Herzen gern allen Menschen. Er hat dir vergeben, er hat mir vergeben, und wir sollten uns freuen, wenn er auch anderen vergibt. Und wir sind längst reich beschenkt von ihm. Alles, was sein ist, ist durch Jesus Christus auch dein. Alles, was Gott ist, gehört dir durch seinen Sohn. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass du das eigentlich nicht verdient hast, aber so reich beschenkt bist, dann kannst du gar nicht gram im Herzen sein über die Liebe Gottes des Vaters zu jedem einzelnen Menschen. Nicht bloß zu dir. Auch zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, zu deinem Nächsten. Wie wunderbar ist das? Was haben wir für einen tollen, gnädigen, barmherzigen Vater im Himmel? Und was verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus, der uns die Möglichkeit erkauft hat, mit seinem Leiden und Sterben Kinder Gottes sein zu dürfen? Ja, wir sind es auch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.